besonders hinweisen, aus der heutigen Perspektive, nicht unbedingt aus der Perspektive, in der der Text geschrieben worden war, aber aus der heutigen Perspektive liest es sich als eine tiefe, vielleicht tiefste Theorie des Designs. Und da wir in einer Schule für Design tätig sind, ist es eine Lektüre, die für uns von der Relevanz ist. Das heißt, man fragt sich, was ist der Ort des Designs? Ja, zunächst einmal. Das heißt, wo das Design überhaupt stattfinden kann. Und es ist ganz klar, dass im klassischen ontologischen System des Verhältnisses zwischen Kunst und außerkünstlerischer Wirklichkeit, wir haben hier zu tun mit dem Modell, das nach wie vor praktiziert wird, bis Dento und Didier und. Ja. In diesem Modell gibt es ja kein Ort für das Design. Es ist nicht zufällig weder Denton noch de Duf noch meines Erachtens irgendjemand von Namen jetzt in der Kunstwissenschaft hat je etwas geschrieben, was sozusagen das Design verankert hätte, ja, in allgemeiner Kultur unserer Zeit. Man kann das eher am Rande sehen und nach wie vor finde ich, dass diese benjaminischen Schichten interessant sind in der Hinsicht, aber zu wenig rezipiert oder von Leuten rezipiert, die selbst falsch rezipiert worden waren, zum Beispiel von Baudrillard. Und das einzige Buch, das vor kurzem erschienen ist über Design aus der Hohen Warte, das war von Herr Foster mit charakteristischem Titel Design is Crime. Also wie ist das Design möglich und warum in der klassischen Theorie das Design nicht möglich ist? Weil im klassischen Kunstverständnis zerfällt die Welt in zwei Sparten. Ein profaner Raum des alltäglichen Gebrauchs und ein Raum der ästhetischen Betrachtung. Ja. Und zwar unter der Voraussetzung, dass der Gebrauch, beim Gebrauch die ästhetische Dimension vermisst wird und bei der ästhetischen Betrachtung die Nützlichkeit vermisst wird oder missachtet wird. Das heißt, wenn wir zum Beispiel dasselbe Beispiel Urinoir von Duchamp nehmen, dann übersieht man im Klo die Form, die spezifische Form des Urinoirs und man übersieht im Museum seine mögliche Funktion im Klo. Ja. Man sieht nun sozusagen die Form, weil unter den Bedingungen des Kunstsystems ist es generell unmöglich, diese Urinoir seine praktische Bestimmung nach zu benutzen. Das wird auch dazu zusätzlich ja, vom Künstler intensiviert, weil diese Kursur auch umgedreht wird. Ja. Also kann man nicht benutzen. Das heißt, auf der einen Seite ist es nur Nutzung ohne ästhetische Betrachtung. Auf der anderen Seite ist eine ästhetische Betrachtung, aber ohne Nutzung. So ist sozusagen die Welt einfach strukturiert. In dieser Welt hat das Design gar keinen Ort, denn es ist nicht klar, wie man Nutzung und ästhetische Betrachtung gleichzeitig denken kann. Also was Benjamin versucht hier zu machen, ist ein Modell vorzuschlagen, wie man beides gleichzeitig denken kann. Und er tut das so, indem er auf einen gewissen Trick verwendet. Nämlich er tut Folgendes, er sagt, die Nutzung nach Marx zerfällt innerlich. Und zwar, sie zerfällt in zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist eine direkte Nutzung. Ja, das heißt tatsächlich, wenn ich zum Beispiel ein Brot gekauft habe und dann ist dieses Brot gegessen, oder ich habe ein Kleid gekauft und das angezogen und so weiter, und die Nutzung ist das, warum ich dieses Kleid gekauft habe. Die einzige Möglichkeit, die andere Möglichkeit, ist die Möglichkeit des Tauschwerts. Das heißt, ich kaufe etwas nicht, um das zu benutzen, sodass das, was ich gekauft habe, dann verschwindet und zerstört wird, sondern ich kaufe etwas, um das wieder zu verkaufen. Im gewissen Sinne, ich benutze einen Gegenstand, so etwas wie ich Geld benutze. Ja, nicht wahr? Also ich kann das Geld benutzen, um dieses Geld zu verbrauchen, also für dieses Geld weiterzuleben. Ich kann aber das Geld benutzen, indem ich das Geld orte, ja, nicht ausgebe und dann reinvestiere. Ja. Das heißt, eine Möglichkeit der Nutzung ist Nicht-Nutzung, ja, sondern eine Wiederverwendung im Sinne eines Wiedertauschens. Ja, okay. Sehe ich diese zweite Möglichkeit, ist da plötzlich die Analogie mit der Kunst offensichtlich. Ja? Zum Beispiel, ich kaufe ein Bild, nicht um dieses Bild zu essen oder zu zerstören, ja, sondern tendenziell, um dieses Bild wieder zu verkaufen. Das bedeutet, dass ich in der Zeit zwischen ersten Kauf und weiteren Verkauf beim steigenden Preis nicht umhin kann, als dieses Bild ästhetisch zu betrachten, zu genießen. Aber das ist nicht, weil ich dieses Bild nicht zerstören kann und nicht aufessen kann zum Beispiel. Und nicht auch anziehen kann, ja, weil das sozusagen senkt den Preis. Das heißt, die ästhetische Betrachtung selbst wird die Funktion, also wir haben mehrere Züge hier. Zunächst einmal, die ästhetische Betrachtung selbst wird nicht mehr zu einer Art Genuss oder nicht wahr ästhetische Verzückung, sondern zu einem spezifischen Modus der Kapitalaufbewahrung und Vermehrung. Ja, man kann sagen, unsere Museen funktionieren genauso wie die Banken. Ja. Das heißt, man investiert irgendetwas, damit der Preis steigt. Was wir genießen, indem wir diese Bilder betrachten, ist der Anblick der Vermehrung des Kapitals. Ja? Das heißt, man kann folgendermaßen argumentieren. Ich gehe zum Museum, ich schaue Mona Lisa an. Im Grunde ist mir diese Mona Lisa völlig egal. Ja? Ich habe diese Frau nicht gekannt. Ich habe keine persönliche Beziehung, weder zur Mona Lisa noch zu Italien dieser Zeit. Und Leonardo da Vinci ist mir herzlich egal. Ja. Die Frage ist, warum stehe ich gebannt vor dieser Mona Lisa? Ja, ich stehe gebannt vor dieser Mona Lisa, weil ich weiß, dass in der Zeit, als ich da stehe, der Preis der Mona Lisa wächst. Ja. Der Preis ständig wächst mit der Zeit. Ja. Das heißt, was ich de facto beobachte, ist die Preissteigerung. Ja? Marx sagen würde, eine metaphysische Dimension des Bildes, interessanterweise. Metaphysische insofern, dass dieser Preis physisch nicht vorhanden ist im Bild. Und deswegen sagt Marx, dass der Preis ist die Seele. Ja? Die Analogie ist absolut genau. Das heißt, ich schaue jemanden an oder ein Ding und ich erfahre oder ich sehe ein physischer Gegenstand, innerweltlicher physischer Gegenstand. Dieser innerweltliche physische Gegenstand kann ich ja auch gebrauchen. Aber gleichzeitig, es gibt so etwas bei diesem Ding wie seine Seele, das ist der Preis. Dieser Preis kann ich nicht gebrauchen, weil dieser Preis ist nicht im Ding selbst. Ja, es ist nicht die Eigenschaft des Dings, das ist, was Marx sozusagen ständig betont, sondern es ist ein Verhältnis zum Außen im Grunde. Das heißt, ich muss das Ding veräußern, damit ich diesen Preis sichtbar wird. Ja? Erst beim Verkauf, bei dem Austausch, bei dem Tausch. Ja? Sonst dieser Kapital ist nur verborgen und nur gedacht. Ja, das ist dieser Fetischismus, ja? Das ist der wahre Fetischismus. Der wahre Fetischismus für Marx ist eine antizipierende Imagination, die so funktioniert, dass wenn ich auf das Ding schaue, ich imaginiere und stelle mir vor, dass dieses Ding bei der Gelegenheit sehr viel kosten wird, ja, bei eventuellem Verkauf. Es ist genauso, wie ich zum Beispiel einen Fetisch beobachte, es ist ein Stück Holz oder was auch immer. Aber ich denke, dass in der schwierigen Zeit, wo es wirklich eng wird, ja, wird dieser Fetisch mich irgendwie helfen. Ja. Und in der Erwartung oder antizipierende Begeisterung schätze ich diesen Fetisch, obwohl er de facto in der Zeit, in der ich diesen Fetisch betrachte, eigentlich nur ein Stück kurz ist, sonst nicht. Ja. Aber er hat diese Potenzialität. Nun, auf der einen Seite ist die Kunst so, auf der anderen Seite ist alles andere so. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Erstens, im Grunde alles kann wiederverkauft werden oder wiederverwertet werden, wenn was? Wenn die Form stimmt. Ja? Das heißt, wenn ich zum Beispiel auch einen Stuhl kaufe, wenn ich einen Tisch kaufe, ja, und dann dieser Tisch oder Stuhl bleibt in der Familie und dann verkaufe ich das wiederum als Louis XIV oder ich weiß nicht was. Ja. Wenn diese Stuhl oder Tisch nicht so besonders beschädigt werden, das heißt, wenn sie ihre Form, reine Form bewahren, dann können sie entsprechend dieser Form den Preis bekommen und wieder verkauft werden. Das bedeutet, dass in unserer Wirtschaft gibt es eine enge Verbindung zwischen auf der einen Seite Preis und auf der Seite der Form. Ja, und so sagt in diesem Sinne zunächst einmal Benjamin und dann, dass Designform, die Form eines Dinges, kann man sehen als eine Offenbarung seines Preises. Ja? Die Form ist das, was ankündigt die Möglichkeit des weiteren Tausches. Und das bezieht sich jetzt auf alles. Das bezieht sich auf alles, inklusive Kleider sowieso. Ja? Ja, weil die Kleider werden nicht getragen, weil sie getragen werden, zum Beispiel weil sie werden, ja? Sondern die Kleider werden getragen in Bezug auf ihre Form. Ja? Und diese Form wird ausgetauscht im System der sozialen Verhältnisse. Ja? Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Kleid von einem bestimmten Stil, von einer bestimmten Farbe und so weiter anziehe, bedeutet das, dass ich mich etabliere und dass ich mir sozusagen als Ware, als gesellschaftliche Ware anbiete. Ja, ich gebe mir eine Form und biete mir als gesellschaftliche Ware an und werde sozusagen im System der gesellschaftlichen Verhältnisse ausgetauscht. Das bezieht sich aber auf alles. Ja? Das bezieht sich tendenziell auf alle Elemente des Lebens. Ja. Ich habe gestern, glaube ich, oder vorgestern, einen witzigen Text geschrieben, gelesen von jemandem, so einem Glosser von jemandem in der Zeit, der gesagt hat, ich habe vergessen, was das heißt eigentlich, er wollte Zwiebel, so ein Behälter für Zwiebel kaufen. Zwiebel, Ei, nee, ich weiß nicht. Also ja, also eine spezielle Schale, in der Zwiebel optimale Weise aufbewahrt. Und er hat behauptet, er kommt irgendwo aus Bayern, glaube ich, oder etwa, also schreibt in Hamburg, kommt aus dem Süden, dass in seiner Familie und in allen Familien diese Behälter für die Zwiebel immer verwendet worden war. Das war sehr praktisch und Zwiebel waren gut erhalten. Und tatsächlich, es war so etwas, was überhaupt überall gab. Ja? Und plötzlich kommt er ins Geschäft und dann wurde gesagt, diese Zwiebelbehälter sind nicht mehr Trendy. Und deswegen, sie entsprechen nicht dem Trend, und deswegen ist der Produktion eingestellt. Und dann fragt er, was bedeutet das eigentlich? Was ist nicht Trendy? Ja? Ist Zwiebel nicht Trendy? Aber man isst Zwiebel nach wie vor. Ja? Oder ist nicht Trendy, Zwiebel gut aufzubewahren? Aber man tut das hier und versucht das zumindest. Ja, und das heißt, was ist nicht Trendy? Ja? Es ist sicherlich im Sinne von Benjamin klar, was nicht Trendy ist. Ja? Zwiebel zu essen und aufzubewahren und so weiter ist nicht etwas, es ist funktional im Sinne der Nutzung, im Sinne des Gebrauchs von Zwiebeln. Vielleicht nach wie vor relevant. Aber es ist nicht ein Gesellschaftsverhalten, das man austauschen kann. Zum Beispiel, es ist nicht etwas, wo man die Leute einladen kann und sagen kann, ach sehen Sie, ich bewahre meine Zwiebeln, ja, und, so, und sie sind total begeistert. Ja. Das heißt, das lässt sich nicht exponieren, das lässt sich nicht ausstellen, das lässt sich nicht austauschen. Und da es der Fall ist, werden diese Dinge gar nicht produziert. Ja. Das heißt, in der Tat, die Dinge werden heutzutage nicht produziert, weil sie nutzbar sind. Ja? Man geht davon aus, dass wenn etwas nutzbar ist, dann machen wir es irgendwie. Ja? Oder wenn man das nicht macht, ist es auch nicht tragisch. Ja? Man produziert nur die Dinge, die diesen Austauschwert haben, diese soziale Aufstellungswert haben. Etwas, was zum Thema eines Gesprächs, zum Beispiel eine spezifische italienische Kaffeemaschine oder so, was man sozusagen mit Stolz vorführen kann. Ja? Und das wird erstes produziert, zweitens gekauft, ja, oder wieder verschenkt oder verkauft. Und das ist genau das, was Benjamin analysiert. Das heißt, man kann, und das ist der Punkt, man kann vorstellen, den Markt als Aufstellungsraum. Das heißt, der Markt ist eben der Ort, an dem so etwas wie ein dritter Raum entsteht in Bezug auf die Räume des alltäglichen Verbrauchs und der Raum der ästhetischen Betrachtung. Ja, das ist das, was sozusagen diese schlichte Opposition dekonstruiert, subvertiert und einen neuen Raum öffnet. In diesem Raum werden die Dinge verwendet, aber sie werden verwendet im Sinne des weiteren Austausches und nicht im Sinne des Verzehrs oder Verbrauchs. Ja? Das heißt, sie werden potenziell oder tendenziell erhalten. Und indem sie erhalten werden, wird ihre Form zentral. Und indem ihre, weil das ist das, was erhalten wird, ja? Das ist die Form. Wenn ihre Form zentral wird, dann wird ihr Design zentral. Ja? Dann stellt sich die Frage, wie diese Form aussehen soll, wie sie gestaltet werden soll, wie sie aussehen soll, dass sie tatsächlich wiederverwendet werden kann und dass sozial ausgetauscht werden kann und ausgestellt werden kann. Und so weiter und so. Ja, das heißt, wir haben in diese spezifische marxische Analyse der zweifachen Bedeutung, des Preises oder zweifache Bedeutung der Nutzung. Nutzung als momentane verzerrende Nutzung und Nutzung als weitere Freigabe für den Austausch, für den weiteren Tausch, ist sozusagen die Möglichkeit entdeckt worden von Benjamin, eine gesellschaftliche Grundlage oder ontologische Grundlage für die Möglichkeit des Designs oder Ästhetisierung der wahren Welt zu denken, ja, zu reflektieren. In diesem Sinne ist dann der Design, die Gestaltung und der Ort, die Gestaltung, die Offenbarung und der Sichtbarkeit dieses Tauschwertes, ja, also diese zweite Komponente des Preises, ja, mit allen Aspekten der Wertsteigerung oder des Wertverlustes ja auch, oder der Werterhaltung oder Wiederverwendbarkeit, ästhetische Wiederverwendbarkeit und so weiter. Das Verhältnis von Benjamin zu dieser Möglichkeit ist nicht rein kritisch. Also man sagt, es ist eine kritische Theorie, es handelt sich um die Kritik des Spektakels. Ja. Das ist sicherlich Illusion. Er hat erstens wirklich bewundert diese erste Supermarkt, ja, diese Galerien, die er beschrieben hat, mit unglaublichem Bewunderung diese Pariser Passagen. Ja. Und da gibt es ja überhaupt nichts Kritisches dabei, es gibt eine unglaubliche Begeisterung dafür. Und es passt auch sozusagen in die allgemeine Stimmung der Zeit, auch in die Stimmung des Surrealismus, der von André Breton sie auch bewundert hat, oder frühen Duchamp und so weiter. Es war ein Bestandteil der Pariser Atmosphäre der damaligen Zeit. Das war nicht als rein negativ und, ja, und kritisch betrachtet, auf keiner. Und er war generell eher sozusagen auf der Seite der, die die Modernität sehr radikal gedacht haben und dieser Kreis ja um Flaubert herum und Baudelaire in erster Linie, das waren für ihn die Entdecker der wahren Modernität. Und vor allem, was ihn sozusagen angetrieben hat, und das hat sich wirklich als richtig erwiesen, ist die Figur des Poeten oder Schriftstellers oder des Künstlers als Ware. Ja, er sozusagen, in der Tat benutzt Baudelaire, um zu sagen, dass letztendlich der Künstler ist nicht derjenige, oder ist für den Künstler ist es nicht genug, die Ware zu produzieren. Er muss sich zur Ware machen. Dann funktioniert das. Weil Baudelaire sagt, unter der Bedingung der Modernität ist jede künstlerische Praxis die Prostitution. Ja. Und was heißt die Prostitution? Das heißt, sagt er, dass die Prostituierte im Unterschied zu sozusagen zu allgemeiner Gebrauch der Sexualität eingestellt ist auf einen anonymen, unbekannten. Ja. Sozusagen, wenn sie verführen will, sie will jemanden verführen, den sie nicht kennt. Ja, das ist die Struktur. Im Unterschied zu normalen sozusagen funktionierenden Sexualität, wo sozusagen man verführt jemanden, den man kennt und weiß, wie man sie verführen soll, wie sie verführen soll. Man ist sozusagen ratlos. Ja? Die allgemeine Lage der Prostituierten ist die Ratlosigkeit. Weil sie soll verführen, aber sie weiß nicht wen und entsprechend dem, sie weiß nicht wie. Und das ist genau die Situation des Künstlers und des Poeten. Er muss das Publikum erobern oder das Publikum verführen, ein Begehren im Publikum zu wecken, aber er kennt dieses Publikum nicht. Es ist nicht so wie früher, als der Dichter eingebunden war in bestimmte Kulturkreise. Er kannte meistens auch persönlich alle die, die ihn gelesen hätten. Ja. Wenn man sieht zum Beispiel die klassische mittelalterliche Dichtung, ja, oder auch die Dichtung der Renaissance oder immer noch 18. Anfang des 19. Jahrhunderts, Man war mit dem breiten Publikum niemals konfrontiert, ja, sondern man war immer eingebunden in bestimmte gesellschaftliche, kulturelle Kreise, die man auch gut kannte. Man, Molière zum Beispiel kannte, wir wissen persönlich, praktisch alle Zuschauer seiner Stücke. Und er wusste, wer kommt. Und er hat auch das benutzt, dieses Wissen. Er hat sozusagen Geschichte über seine Zuschauer gesammelt und eingeschleust in seine Kamine, sodass die Leute sich wiedererkennen könnten und so weiter und so fort. Das heißt, das war ein Spiel mit einem sehr, sehr hohen Bekanntschaftsgrad. Ja. Und dann irgendwo ab der Mitte des 19. Jahrhunderts und wie es die Theorie behauptet, sozusagen Flaubert, Baudelaire und so weiter waren die Ersten, die das entdeckt haben. Plötzlich war man mit einer Lage konfrontiert, dass man eigentlich nicht wusste, wer liest, warum, was er braucht. Das Publikum ist plötzlich anonym geworden, unbekannt und fremd. Und so beschreibt Benjamin, also schon Baudelaire, beginnt das zu beschreiben, beginnt die Strategie der Auseinandersetzung damit. Dabei ist es nicht uninteressant, dass diese Auseinandersetzung anders verläuft als im heutigen Fernsehen oder also in der ersten Phase der Moderne. Also es ist nicht wie Harald Schmidt. Ja? Harald Schmidt sagt, wenn ich, er reflektiert das auch, ja? Er ist in diesem Sinne sehr benjaminisch, ja? Er sagt, ich arbeite für den anonymen Zuschauer und dieser anonyme Zuschauer stelle mir vor, als jemand, der so weit entfernt ist von der Kultur und jedem Verständnis von irgendetwas wie nur möglich. Ja? Und für den mache ich das, ja? Weil alle anderen sind sowieso einbezogen. Ja? Wer mich interessiert, ist jemand, der absolute Außenseiter, jemand, der absolut draußen bleibt. Ja? Und sozusagen, wobei sozusagen die Vermutung ist, dass der nicht draußen bleibt, ist sowieso drin. Ja, das ist so wie zum Beispiel die Parteien sagen, wir kämpfen für die Mitte. Ja, wir Sozialdemokraten kämpfen für die keine Sozialdemokraten sind, weil die Sozialdemokraten sowieso für die Sozialdemokratie stimmen. Ja? Die sind sowieso sozusagen bei uns. Ja? Das heißt, sie sind für uns irrelevant und uninteressant. Für uns sind nun diejenigen interessant, die außerhalb sind. Ja? Das ist auch die Kunst, das Kunstsystem ist immer auch so. Ja? Man sollte nicht Insider sozusagen zufriedenstellen, sondern nach draußen gehen, immer weiter. Immer offener werden, immer sozusagen die Grenze des Kunstsystems aufbrechen, immer so weiter ja, gehen und unter das Volk, das damit nichts zu tun hat. Ja, das sind die Strategien, die heute vorherrschen. Ja, die heute vorherrschen und die sozusagen ob sie funktionieren oder nicht, das weiß ich nicht. Vielleicht ja, vielleicht nein. Was sie allerdings ein bisschen, wo sie irritierend wirken, ja, ist, dass wenn man Insider ist des Kunstsystems und das Kunstsystem die ganze Zeit sagt, Insider interessieren uns nicht, ja, wird man sich dafür auch nicht mehr interessieren. Ja. Das heißt, sozusagen, diese systematische Missachtung des Stammpublikums, ja, wirkt irgendwie depressiv und bei sozialdemokratischen Parteien wissen wir, was das geführt hat, man ist einfach nicht zur Wahl gegangen. Ja. Es ist nicht so, dass man für die andere Partei gestimmt hat, man hat für die eigene Partei nicht gestimmt. Ja. Und wir wissen, dass bei Kunstpublikum ist es so, dass man geht nur zu den Vernissagen, ja, ansonsten steht die Revue leer. Das heißt, dass das gezeigt wird, ist zunehmend, weder für das interne Publikum interessant noch für externe. Externe geht sowieso nicht, aber interne auch nicht. Also, ich weiß nicht, ob die Strategie richtig ist oder nicht. Es ist nur interessant anzumerken, dass die Strategie von Flaubert und Baudelaire, also die modernistische Strategie, ja, die Strategie vor der 60er Jahre, war vom Interesse an das Publikum völlig abzuschalten. Ja. Das war die Position von Baudelaire, der sagt, da ich nicht weiß, was der Geschmack des Publikums ist, ja, und ich habe überhaupt keine Möglichkeit, diesen Geschmack wirklich zu ermitteln, würde ich diesen Geschmack einfach total ignorieren. Ja, und werde nur das tun, was mir persönlich gefällt. Und dann schauen, was daraus wird. Er hat einen großen Erfolg mit dieser Strategie. Gewissermaßen, ja. Zumindest einen anhaltenden Erfolg. Flaubert genauso. Das war die Position der ersten sozusagen modernistischen Kreise. Eine gewisse Verachtung des Publikums. Also was eine Verachtung des Publikums oder Ablehnung des Publikums oder und so weiter interpretiert worden ist. Ja, man macht irgendwelche Quadrate, von denen Publikum nichts versteht und nicht weiß und so weiter und so fort und das nicht sehen wird, ist alles ein bisschen kurzsichtig. Ja? Weil man kann als Künstler sagen, und das haben die Modernisten gesagt, wiederum ist es nicht klar, ob es eine richtige Analyse war oder nicht. Wir können schlicht und einfach nicht wissen, was das Publikum eigentlich will. Es ist nicht die Position der Verachtung, es ist nicht die Position der Ablehnung des Publikums, es ist nicht einmal eine kritische Position. Es ist eine Position, die damit beginnt, mit dem Eingeständnis des Nichtwissens. Ja? So wie bei Sokrates, ja, er sagt, ich weiß eigentlich nicht, was die Weisheit ist. Also jetzt geht's los. Ja? Und so ist es genau da. Ich weiß eigentlich nicht, was von mir gewollt ist. Ja? Also mache ich irgendetwas. Aber es ist sicherlich nicht irgendetwas, sondern es ist was anderes. Statt auf das Publikum schaut man auf das Angebot. Das heißt, man schaut nicht Richtung Verbrauch und Gebrauchswert, sondern ausschließlich in die Richtung des Tauschwertes. Man macht folgenderweise. Man schaut auf das, was immer schon da ist. Zum Beispiel Porträts von Damen, Landschaften, Kühe und so weiter und so fort. Und stellt fest, was da, zwar gibt es viele Pferde in vielen Farben, aber blaue Pferde gibt es nicht. Also macht man blaue Pferde. Man weiß nicht, ob es wirklich ankommt, ob die Leute blaue Pferde mögen oder nicht mögen. Man merkt nur, sie sind nicht im Angebot. Man erweitert dieses Angebot. Ja? Schlicht und einfach in der Erwartung, dass vielleicht was daraus kommt, vielleicht nicht. Ja? Wer weiß. Aber eigentlich, man weiß das nicht und man weiß das Gegenteil auch nicht. Ja? Es ist genauso wie zum Beispiel ein Bäcker, ja, würde sagen, der hat sozusagen alle möglichen Mischungen im Angebot und er sagt, wer würde sagen, aber schwarze, ich weiß nicht, Brezel, ja, ich weiß nicht, was man hat man nicht, ja. Na, mache ich, vielleicht gefällt dir auch vielleicht nicht, ja. Zumindest ist es etwas im Angebot, was früher nicht da war, unter der Bedingung, dass man gar keine Ahnung hat, was man eigentlich will. Ja. Das heißt, die Modernität oder die Moderne war eine Reaktion auf allgemeine Fassungslosigkeit und Ratlosigkeit in Bezug auf den Gebrauchswert und Umstellung auf den potenziellen Tauschwert. So haben wir praktisch ein Modell, das uns erlaubt, so etwas wie ein Design als Auseinandersetzung mit dem Tauschwert jenseits der Gebrauchswert zu etablieren, wo sozusagen die Warenwelt und die Ästhetik plötzlich beide eine enge Symbiose kommen. Ja. Okay. Wir haben noch etwas Zeit bis zur Unterbrechung, dass wir noch Zeit haben für den nächsten Referat. Also gibt es ja irgendwelche Überlegungen. Manifestationen dessen. Übrigens, er war ein Text in der FAZ, glaube ich, oder in der Zeit, ein langer Text von Agamben über Vanessa Beecroft. Und es ging immer um die Sexualität und Erotik und so. Ein sehr, sehr langer Text, ja. Und es ging immer um die Frau. Ja, die Frau ist das und die Frau ist jenes und die Frau kann man so gesehen werden, die Frau kann anders gesehen werden. Und das war so anderthalb Seiten. Ja. Und ich war erstaunt, weil er hat das Zentrale bei Beecroft übersehen. Es ist nicht die Frau, es ist ein Angebot von verschiedenen Frauen. Und es ist eine Auswahl. Ja. Das ist eben das, was sozusagen sie verstanden hat und interessanterweise Agamben nicht. Ja. Weil, dass wir denken in der Gruppe. Ja. Man kommt ja zum Beispiel in einen Supermarkt und fragt, welche Getränke sie haben, was ist im Angebot. Ja. Man wählt ganz automatisch, ja, in eine bestimmte Gruppe. Das bedeutet auch, das bezieht sich auf die Menschen, ja, das ist gar keine Frage. Die Vorstellung von einer Gruppe, von einem Set, von einer gewissen Struktur der Optionen, ja, das ist genauso sicherlich. Beecroft ist, es ist eine sehr einfache Geschichte, ja, sie hat nur. Es gibt diese berühmte und zum Teil geniale Formulierung von Roman Jakobson, was ist die Kunst, das ist die Projektion der syntagmatischen Reihe auf die paradigmatische Reihe. Es geht darum, dass wenn man etwas tut, ja, wenn dann die Aktion stattfindet, also reale Aktion, man macht eine Wahl. Zum Beispiel, wenn ich rede, ich kann das sagen und jenes sagen, aber ich wähle etwas und alles andere bleibt als Option verbogen. Das ist die paradigmatische Achse. Paradigmatische Achse ist das, was ich im Kopf behalte, wenn ich sozusagen eine Variante auswähle und andere Variante nicht. Ja. In diesem Sinne, in Bezug auf Beecroft, syntagmatische Achse, wäre sicherlich die Catwalk. Ja. Das ist die Kollektionspräsentation, wo jedes Mal eine Frau auf dem Podium ist, aber der Zuschauer hat alle anderen im Kopf. Ja. Und sagt am Ende, alle anderen, die erschienen sind im Kopf, und hat gesagt, die hat mir gefallen und das Kleid hat mir gefallen und so etwas möchte ich haben. Und dann diese Catwalk ist projiziert auf die paradigmatische Achse. Sind alle da, ja, gleichzeitig. So dass man sie sozusagen gleich alle aufzuholen vor allem. Das ist im Grunde eine sehr alte, modernistische, so wie Jakobson sozusagen die Verfahren der modernistischen Kunst beschrieben hat. Es ist einer der ältesten Verfahren der modernistischen Kunst, statt zu wählen, alles zu machen. Das ist so wie Andy Warhol, ja? 100 Porträts von Marilyn Monroe. Man fragt sich, in welche Farbe will man Monroe sehen? Na gut, hat in allen gleich. Ja? Also, das ist. Und diese sozusagen Freilegung des Optionsfeldes ist genau das, was Bikrov sicherlich macht. Ja? Also es, und dann ist die Ware, die Funktion der Ware tatsächlich thematisiert, weil wir nicht mit einem Gegenstand zu tun haben, sondern mit der Auswahl.